Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Herzlich willkommen zum Hidden Candidates Podcast Special Edition Unternehmen am Abgrund. 11 geniale Wege, das Ruder herumzureißen. Special Edition 2 von 4. Ein Buch für Führungskräfte, Unternehmenslenkende und die, die es werden wollen. Heute möchte ich drei Mitautoren und ihre Themen vorstellen. Dr. Nicole Herrmann, Strategie zur Vision. Berthold Raschkowski, gelingende Kommunikation. Thomas Log, Quer- oder Seiteneinsteiger. Hallo Nicole, hallo Berthold und hallo Thomas.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, da haben sich also 12 tolle Experten haben sich zusammengefunden, haben ein Buch geschrieben. Und jetzt wollen wir einfach mal von den drei Experten einfach mal hören, welche Inhalte sie eigentlich wiedergegeben haben. Nicole, fangen wir mit dir doch einfach mal an. Es heißt hier dein Kapitel Strategie zur Vision. Was zeichnet denn überhaupt eine gute Strategie aus?
Eine gute Strategie, ja, also ich bin ja noch weitergegangen im Thema, das darf ich schon verraten. Aber eine gute Strategie ist grundsätzlich ja erstmal eine, die mich mit geringstmöglichem Aufwand zum gewünschten Ziel bringt. Ich habe das aber noch ein bisschen weiter ergänzt. Also grundsätzlich sollte natürlich eine gute Strategie auch zu mir passen. Was meine ich damit? Sie sollte zu meinen Werten passen, zu meiner Marke passen und zu dem, was ich anbiete. Weitere Ergänzung wäre, wenn es noch Beteiligte gibt, also beim Solopreneur ist das relativ einfach, der versteht sie natürlich, hat sie für sich selbst gemacht und kann sie auch umsetzen, aber wenn ich Mitarbeiter habe, dann sollten auch die Mitarbeiter die Strategie verstehen, also verständlich sein. Was mich zum nächsten Punkt bringt, sie sollten natürlich auch kommuniziert werden an alle Beteiligten. Und noch zwei weitere Punkte, die eine gute Strategie auszeichnen, sind, ich sollte sie auch flexibel halten. Das haben wir alle jetzt auch in der Corona-Krise gelernt. Diejenigen, die da unflexibel waren, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, ich mache nur offline und mache nichts anderes, die waren die Verlierer der Zeit. Und die, die sich was anderes überlegt haben, es muss jetzt nicht mal online gewesen sein, hängt natürlich auch wieder ab davon, was biete ich denn an, was mache ich. Aber die waren dann in der Zeit die Gewinner. Und zu guter Letzt, für mich ganz persönlich ist es wichtig, bei einer guten Strategie, dass sie nicht nur kurzfristig mich zu einem Ergebnis führt, sondern sich auch langfristig auswirkt, also nachhaltig ist. Genau, das ist so das, was eine gute Strategie in meinen Augen rund macht.
Ist denn auch keine Strategie auch eine gute Strategie?
Es kommt drauf an, was man macht. Aber wenn man klare Ziele definiert und die erreichen will, dann sollte man sich einen Plan zurechtlegen.
Ja.
Das ist immer einfacher.
Ich komme ja vom Niederrhein und da hieß es dann immer, ist der Plan mal nicht gelungen, planen wir die Änderungen. Ja? Aber wir haben auf jeden Fall einen Faden, einen roten Faden irgendwo und der Berthold lacht auch schon, wir haben ihn gerade aufgemuntert, ein wenig im Vorgespräch, das muss ich dabei sagen, mehr verraten wir auch gar nicht, gleich kommen wir zur Kommunikation, Berthold. Aber ich wollte nochmal zurück zu dir, liebe Nicole, warum sollen Unternehmen denn insbesondere ihre Expertensichtbarkeit strategisch angehen?
Ja, bei der Expertensichtbarkeit muss ich mich ja erstmal mit mir auch auseinandersetzen. Also ich sollte es tun, wenn sie gut werden soll. Warum überhaupt Expertensichtbarkeit? Ich muss natürlich auch von meinen Kunden gefunden werden. Und da ist schon der erste Punkt. Wer sind denn meine Kunden? Und was biete ich denn an? Was ist der Kundennutzen? Und all diese Dinge, da muss ich mir erstmal klar drüber werden. Und das sollte man natürlich am Anfang sich überlegen, um eine starke Positionierung auch zu gestalten. Und deswegen sehe ich das als so wichtigen Punkt, das auch am Anfang zu gestalten und strategisch zu überlegen, wie ich das Thema angehe.
Ja, das erinnert mich an dein anderes Buch, was du geschrieben hast, Sell Better Bestseller. Ne? Genau. Da hast du, glaube ich, so einen Absatz, weil ich habe das ja fast auswendig gelernt, dein Buch, muss ich jetzt mal als Schleichwerbung sagen, weil mir das so gut gefallen hat. Ne? Und das war so ein Punkt dabei, wo man eben halt so eine Sichtbarkeit dann auch, wenn man eben halt ein Buch vermarktet oder ein schreibt und dann vermarktet, dass man da auch eine Expertensichtbarkeit dann auch erhält.
Genau. Und da muss man sich auch überlegen, über was schreibe ich denn? Weil das Buch ist einmal auf dem Markt und dann, natürlich kann ich es wieder ändern, aber ich habe mir auch schon eine Marke mit aufgestellt und werde von meinen Lesern auf jeden Fall irgendwo eingruppiert. Und das sollte dann bestenfalls genau da sein, wo ich hin will und genau die Leser ansprechen, die ich haben will. Und dann ist es eine gute Experten-Sichtbarkeit und eine gute Positionierung.
Ja, und darum haben wir auch, wir 12 Experten gesagt, wir sind natürlich, ich sage jetzt mal, Hidden Experts erstmal. Ja, also wir sind ja jetzt so keine Berühmtheiten als solches, aber wir wollen irgendwo so ein bisschen sichtbar werden, raus aus dem Hidden, aus dem Versteckten. Und damit unsere Themen dann angereichert werden in einem guten Unternehmerdasein, ja, wo Kapitel für Kapitel entsprechend dann auch gelesen werden kann. Aber Nicole, wie starte ich denn überhaupt meine Strategieplanung?
Ganz einfach, ich muss mir ein klares Ziel überlegen, weil ohne Ziel kann ich auch keinen Weg dahin planen und ist eigentlich logisch, ne? Und wenn ich aber das Ziel wirklich klar definiert habe, auch messbar gemacht habe, spezifisch wirklich für mich klar habe, dann kann ich gucken, wo bin ich denn heute? Das wäre dann der zweite Schritt, also Analyse betreiben, was ist vielleicht auch schon da? Also nicht jeder fängt ja bei Null an, was fehlt mir noch? Dann ist der dritte Schritt auch wieder, es ergibt sich von selbst. Was gibt es denn für mich für Möglichkeiten? Es gibt natürlich eine Vielzahl, wie man irgendwo hinkommen kann, aber nicht alle kommen für mich in Frage. Sind wir auch wieder bei der Unternehmenskultur, bei den Werten, wie ich am Markt mich präsentieren möchte. Und zu guter Letzt suche ich dann die für mich passende aus, also die Auswahl und gehen die Umsetzung. Genau, also eigentlich ganz simpel. Ich weiß, es ist manchmal so simpel, aber es klingt zu simpel, aber man muss sich einfach damit beschäftigen und dann ist Strategie eigentlich für viele ja nicht so erklärbar, aber eigentlich nur, dass ich einen Plan habe, wie ich irgendwo von A nach B komme, wie ich mein Ziel erreiche und es ist logisch, wie man das aufbaut.
Das sind interessante Aspekte und ich muss dazu sagen, der erste Podcast hier aus unserer Sonderserie beschäftigt sich ja auch mit Werten und Unternehmenskultur. Da müssten wir einfach mal einmal zurückblättern oder die Taste einmal drücken, dass wir den ersten Podcast einfach hören, falls man da noch Informationen haben möchte. Aber alles geht im Endeffekt sicherlich Strategie, geht es auch um Kommunikation, gelingende Kommunikation. Und da ist Berthold unser Experte. Berthold, du schreibst, wie du schon schreibst, nur die Kommunikation verbessern und dann klappt alles ganz einfach. Ist es denn ganz so einfach?
Beratersprech kommt drauf an.
Kommt drauf an, sehr schön.
Ja, es ist einfach. Nicht so einfach ist, sich darauf einzulassen tatsächlich, weil es ja, wir kommunizieren in Mustern, die wir irgendwann mal erlernt, irgendwo abgeguckt haben und machen uns über diese Gewohnheiten, wie wir kommunizieren, gar nicht so viele Gedanken und wundern uns dann, dass es zu Konflikten irgendwo kommt, ne, und nicht vorangeht. Also gute Kommunikation halte ich für verhältnismäßig einfach, ist wie mit vielen anderen Dingen üben und täglich anwenden und dann sich über die Erfolge freuen. Das ist... vielleicht wie mit dem Radfahren. Du kannst dann nachher, irgendwann nimmst du die Stützräder weg und dann fährst du immer schneller und wirst vielleicht akrobatischer und es klappt wunderbar. Und du merkst gar nicht, wie gut das ist. Du merkst es sehr wohl, wie gut es ist, wenn du weniger Widerstände und weniger Konflikte hast.
Mhm. Aber brauchen wir nicht Konflikte auch in unseren Dialogen? Wenn wir mit Kommunikation arbeiten, also nehmen wir das Beispiel jetzt mal hier von Nicole, dass wir sagen, wir geben eine Strategie, wir brauchen da Kommunikation im Unternehmen, um diese Strategie auch nach unten zu tragen, damit die auch gelebt wird. Brauchen wir da nicht die Konflikte auch von den Beschäftigten?
Ich kann natürlich sagen, wenn es keine Konflikte gibt, das ist wunderbar, dann geht alles glatt. Häufig wissen wir gar nicht, dass es dann welche gibt. Und ich habe schon einen Konflikt, nämlich wenn du sagst, von oben nach unten durchgetragen. Ich freue mich dann, wenn Veränderungen und Ideen von innen heraus und von verschiedenen Seiten kommen, die sich dann entwickeln. Weil von oben bedeutet ja, ich habe ja schon mal eine Hierarchie und einer weiß ja, wo es lang geht und gibt das dann vor und auch die Wege. Da wird Nicole auch was dazu sagen können zum Thema Strategie. Woher kommt die denn? Wie wird die denn gelebt? Und selbst wenn die sprichwörtlich klar ist, ich habe mich ja klar ausgedrückt, wo wir hinwollen, dann heißt es ja nicht, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das verstanden haben. Und das heißt auch nicht, dass sie es dann umsetzen in der Form. Ja, also die Frage in der Kommunikation bedeutet ja, also bleiben wir bei dem Beispiel, es wird angeordnet, zurückzufragen, verstehe ich Sie richtig, Herr Bayer, wenn Sie sagen, so und so ist die Strategie. Das heißt, ich gebe es mit eigenen Worten wieder. Ja, denn wir denken, ich habe es ja gesagt, ist ganz häufig, ich habe es doch erklärt, ich habe es tausendfach erklärt, das wird dadurch ja nicht besser. Das wird dadurch weder wahrer noch richtiger noch verstanden. Und diese ganz einfache Methode zu paraphrasieren, zu fragen, das heißt ja nicht, dass ich ein Klugscheißer bin, sondern es heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, ich verstehe das mit meinen Worten aus meiner Perspektive so, lieber Herr Bayer. Ist das richtig? So, und dann kommen wir dann mit, nee, das habe ich aber anders gemeint. Und da können wir uns dann annähern. Problem bei dieser Art der Kommunikation ist, ich brauche halt ein bisschen länger. Ich muss vielleicht Begriffe definieren. Ich muss andere Leute abholen, die eine ganz andere Prägung haben, eine ganz andere Erfahrung, ganz anderes Sprachverständnis, die auch, also das ist das Sichtbare, die vielleicht auch noch, wo Werte oder Prinzipien, Motive betroffen sind durch eine Strategie, durch Änderung. Das ist komplex. Also einerseits ist es einfach, weil ich kann es abholen. Gleichzeitig ist es enorm schwierig, weil ich mich darauf einlassen muss. Und vielleicht Dinge herausbekomme, die nicht zwangsläufig was mit der Strategie zu tun haben, sondern sich andere Sachen zeigen, die kulturell eine Bedeutung haben fürs Unternehmen.
Ich wollte es ja doch gar nicht von oben herab jetzt diktieren. Also ich liebe auch das agile Arbeiten. Also Kumpel, ich wusste gar nicht, dass wir per Sie sind, aber ich bin immer noch der André. Lass das mal einfach so stehen.
Ja,
Ja,
ich wollte
also
im
wir können auch
formalen
agil
Kontext
arbeiten.
bleiben.
Ne? Genau. Ganz klar, in dem formalen Kontext können wir auch gerne bleiben. Aber du hast gesagt, wir müssen Methoden, müssen wir vielleicht haben, wir Modelle anwenden. Und da schreibst du im Buch, das darf ich ja schon mal so ein bisschen verraten, beschreibst du das SCARF-Modell. Aber ist das denn nicht so, naja, ich sag mal, alter Wein in neuen Schläuchen, obwohl alter Wein ja nicht schlecht schmecken muss?
Nee, eigentlich nicht. Ja, das SCARF-Modell ist exemplarisch. Ich war begeistert, es gibt verschiedene Modelle, die, also vielleicht für die Zuhörer, Zuseher, die Neurowissenschaften haben festgestellt, was wir dann eigentlich auch schon kennen seit 10.000 Jahren, die Älteren unter uns erinnern sich, dass es Situationen, vielleicht Begriffe, wie auch immer gibt, die uns dann Logik ausschalten lassen. Ne? Das ist dann Angriff, Flucht, Verteidigung. Das heißt, es geht in einen Widerstand. Und wenn ich mich bedroht fühle, das ist so die Aussage aus dem SCARF-Modell, wenn ich mich bedroht fühle, dann gehe ich in Widerstand und dann bin ich nicht mehr für Teamarbeit so zugänglich. Ich fürchte ums Überleben und gehe dann vielleicht in Verhaltensweisen, die eben nicht rational sind. Werde ich belohnt? Ich mag dieses Belohnungssystem nicht so sehr, allerdings sagen wir es mal so, wenn bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Motive bedient werden von dem Umfeld, dann bin ich zugänglicher für Teamarbeit, bin konstruktiver, fühle mich sicherer und sinngemäß, dann klappt es nicht nur mit dem Nachbarn, sondern das ist ein Bestandteil der Unternehmenskultur. So, und die Träger haben die, sind fünf Kriterien, das gehört zum einen Fairness, dann ist es zum anderen Autonomie, dann ist es Sicherheit. Du kannst auch andere Modelle nehmen. Es geht nur um es plastischer darzustellen, sind zufälligerweise fünf Kriterien, die isoliert worden sind. Die Botschaft ist, es gibt Bereiche, die uns, wenn sie berührt werden oder gefährdet werden, dass wir dann auf Widerstand und auf Stur schalten. Und das hilft weder bei der Veränderung noch bei Strategie noch bei sonst irgendwas. Und es sind andere Bereiche, die als Komfort, als Hygienefaktoren wichtig sind für uns, damit wir uns wohlfühlen. Psychological Safety ist ja auch so ein momentan häufig verwendeter Begriff. Ich fühle mich sicher, lädt dann wieder auf die Fehlerkultur und ich kann dann, ja, ohne Angst und ich kann besser arbeiten, sage ich mal. Das zu erkennen, dass es außer dem Verhalten, dass einer irgendwas nicht will oder eine irgendwas nicht will, dass es ganz andere Dinge gibt, die unter der Wasseroberfläche sind, das ist schon mal wichtig, das zu wissen. Und wie komme ich daran? Trägt ja kaum einer auf der Zunge. Ich glaube, das ist ein Vorurteil vielleicht, die weibliche Seite der Schöpfung kann es vermutlich etwas leichter als die männliche und vielleicht in unserer Generation. Also heißt es erkennen und auch kommunizieren, dass es da etwas gibt, wo ich mich vielleicht bedroht fühle oder was vielleicht eine Belohnung für mich wäre oder ein Sicherheitsfaktor. Das zu thematisieren, das zu bringen, das braucht ja auch wieder, es lädt auf die Kultur, aber es braucht auch eine Kultur, um das zu tun. Und das lässt sich aus meiner Sicht nicht verordnen, das muss gelebt werden.
Ja, du sprichst gerade das unter dem Wasser. Ich sage jetzt mal, Wasser ist ein Element, wo ich schwimmen kann. Aber wenn Führungskräfte schwimmen, hört sich das ja immer gefährlich an, ne? Welche Skills brauchen denn überhaupt in der Zukunft, lieber Berthold, die Führungskräfte? Was meinst du? Wie geht's weiter?
Ja.
Damit ich eben halt nicht alleine auf der Eisscholle stehe, ne? Die schmilzt sowieso, das hat andere Gründe. Ne?
Ja, bleiben wir noch mal kurz bei dem Wasser. Also ich referenziere dann auf das Eisbergmodell. Also was über dem Wasser ist, das sehen wir. Und da kann ich versuchen, den Eisberg zu bewegen, aber unten drunter sind Gefühle, Prinzipien, Motive, die die Treiber oder die Blockaden sind. Und die sehe ich nicht. Und da komme ich dann ran über entsprechende Kommunikation. Und das wird vermutlich, nein, eigentlich ziemlich sicher, dieses empathische, dieses kommunikative Element wird enorm wichtig sein. Ist es jetzt schon? Ich glaube, wer das beherrscht, hat Vorteile, weil dann das auf die Unternehmenskultur lädt und ich dann auch sagen kann, es kann ja Konflikte noch weiterhin geben. Vielleicht verstehe ich dann, warum es einen gibt und kann mit dem Team weiterarbeiten oder halt eben nicht. Weiter in Zukunft fruchtbar ist oder nicht. Also kommunikative Fähigkeiten definitiv einlegen, weg vom Hierarchiedenken. Das wird so nicht mehr funktionieren.
Ich streiche es auch das, ne, von oben herunter, ne? Also
Nein,
Agilität
das
bleiben wir
ist ja
dabei,
gängig, das
ne?
ist ja in der Literatur. Und wenn ich an Vorlesungen denke, die ich halte in den Modellen, ist das immer noch mal so. Das ist ein Top-Down ist immer noch ein Modell um Veränderungen einzukippen. Und wenn
Genau,
du
ja.
von unten heraus wenn du von innen heraus entwickelst, dann bedeutet das, dass die Führung, dass es einen Machtverlust geben kann, weil dieses Allwissende, diese Ansagen nicht mehr funktionieren. Und das wird für Führungskräfte, gerade mittleres Management auch, wird es schwierig, das einzugestehen, dass sich die Kommunikation ändert, dass sich die Machtverhältnisse ändern und das nicht unbedingt was mit einem Platz im Organigramm zu tun hat.
Das heißt
Und
also,
zu
der alte Wöhe muss also neu geschrieben werden.
Naja, das ist ja, da wird ja viel gerechnet im Wöhne. Ich habe mit dem Schierenbeck gearbeitet, weil der Schierenbeck bei uns halt Professor war. Damit wollte
Ich
ich dann
weiß, der,
Mystiker.
ich musste den nur lesen. Ne? Ich meine ja nur, ne? Ich wollte den nicht lesen, ich musste den lesen. Ja, aber ich wollte ihn nicht
Dann,
unterbrechen.
nö, es ist völlig okay. Das ist ja der lebhafte Dialog. Ich will auch nicht sagen, dass der Schierenbeck besser ist. Das heißt, die Agilität, das ist vielleicht nicht die Agilität in Methoden oder eine formale, eine Methode, sondern lernen, neue Situationen zulassen und sich darin zu bewegen. Und ja, Nicole sprach es an, Strategie, es ist weit in die Richtung geschaut, aber diese Widerspruchs, wie heißt das, glaube ich, Ambiguitätstoleranz, die wir brauchen, in unsicheren Umfeldern umzugehen, auch zu sagen, auch zuzugeben, ich weiß es jetzt gerade nicht, ich kann es nicht sagen. Wir sind ein Team, ich gebe zu, dass ich vielleicht auch verletzbar bin, dass ich es gerade mal nicht weiß. Das ist eine neue Offenheit, die erforderlich sein wird aus meiner Sicht. Und jetzt hatte ich gerade den Faden, glaube ich, halb verloren. Klar, die kommunikativen Fähigkeiten, qualitative, jetzt ist er mir tatsächlich gerade entfallen, was noch ein Future Skill wäre. Es sind eher tatsächlich die qualitativen. Und lernen, genau. Über sich lernen, weil das finden wir überall wieder, ob das jetzt im Business Coaching, im Life Coaching ist. Wenn ich einen Konflikt habe, hat der meistens was mit mir zu tun. Das ist so. Ich erkenne nur das, was ich kenne und was mich an dir aufregt oder an dir, das hat was mit mir zu tun. Wenn ich mich mit diesen Mechanismen auseinandersetze, das hat auch eine kommunikative Komponente, dann lerne ich mich besser zu verstehen. Und dann habe ich selbst, das ist ein Faktor für Selbstmanagement. Genau darauf wollte ich hinaus. Das ist enorm wichtig, weil wenn ich das verstanden habe, kann ich auch mit anderen Menschen besser umgehen. Und ich habe deutlich weniger Konfliktpotenzial im Innen und im Außen. Das ist enorm soft, bringt aber richtig was. Das ist aus meiner Sicht Lernen, nicht nur Skills und Wissen aufbauen, sondern über mich selber lernen und wie ich mit anderen Menschen umgehen kann. Ich glaube, dadurch wird auch die Welt ein bisschen besser insgesamt.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Thomas, stimmst du denn dem Berthold zu, was er gerade aufgestellt hat mit den Soft Skills?
Denke schon, dass die Soft Skills unglaublich wichtig sind, weil es hat was mit Menschen zu tun. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie begegne ich denen? Und sicherlich ist das auch ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, die es verstehen, Menschen zu motivieren, an sich zu binden. Alleine dadurch, und das kann man auch ruhig wirtschaftlich sagen, Leistung erzeugen. Ne? Das gehört ja auch dazu, dass man eben halt als Unternehmer irgendwo Gewinne erzielen will, Erfolg haben will. Aber es setzt eben halt auch voraus, dass ich aus meiner Sicht ein positives und konstruktives Menschenbild habe, egal wie mir derjenige begegnet und das sind nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern auch eben halt die Geschäftspartner.
Ja, du hast ja auch ein Kapitel geschrieben, das nennt sich Quer- und Seiteneinsteiger. Was war denn deine Motivation, dieses Kapitel anzugehen?
Es war eigentlich eine, ja, es war eine Motivation dahingehend, dass ich dieses Themenfeld eher so aus einer ersten Instanz und Reaktion heraus, auch mit der Begrifflichkeit eher mit meiner Erfahrung und Prägung eher negativ behaftet sehe. Ich muss aber sagen, dass meine Erfahrung in den verschiedensten unterschiedlichen Managementfunktionen genau das Gegenteil ist, dass man sich mit Menschen, die in so einer Gruppe wie Quer- oder Seiteneinsteiger zusammengefasst werden, das kann man auch gern nachlesen, was es bedeutet und was da beinhaltet ist, eigentlich aus meiner Sicht, und das war meine höchste Motivation, auch mal Perspektivwechsel und unterschiedliche Sichtweisen zuzulassen. Denn es ist eine Riesenchance aus meiner Sicht, wenn man sich positiv dem Ganzen, mindestens neutral, aber eher doch positiv stellt und dass man das Thema einfach mal vom Mensch her aufzäumt. Denn was heißt ein Quereinsteiger? Was verbindet man damit? Und für mich war es wichtig, auch ein Stück weit Werbung dafür zu betreiben, sich wertfrei damit zu beschäftigen, weil das unglaublich viele Chancen beinhaltet, aus meiner Sicht. Und das ist auch meine Erfahrung über die Jahrzehnte in Führungsfunktionen.
Es soll natürlich ein Wachruf sein oder ein Weckruf, nicht ein Wachruf, sondern ein Weckruf, dass die Unternehmen wach werden und sagen, wenn ihr Fachkräftemangel habt, die ihr braucht, Fach- und Führungskräfte, dann versucht einfach das mal anders darzustellen und vielleicht auch andere Menschen eine Chance zu geben, sich überhaupt erstmal vorzustellen. Ja? Und meinst du denn, Thomas, dass es dann ein Lösungsbaustein sein kann für den Arbeitskräftemangel?
Ich denke ja, es gibt sicherlich viele Lösungsbausteine. Das ist einer, der ein unglaubliches Potenzial hat, weil je mehr ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, habe ich dann auch irgendwann mal für mich die Frage gestellt, wie definiert man überhaupt Quereinsteiger? Was ist ein Quereinstieg? Und ich habe für mich eher so ein Modell, ohne zu viel zu verraten, gebaut, wo ich sage, so traditionell wie ich aufgewachsen bin, ich bin als in führenden Finanzfunktionen gewesen, habe eigentlich die klassische Finanzkarriere gewählt, wie ich es benennen würde. Das heißt, über Controlling, über die Buchhaltung, bis hin in diese Funktion. Also wirklich von der Pike auf gelernt, diesen Job. Und insofern hat man dann auch in Bewerbungsprozessen, wird dann sehr schnell das Häkchen gesetzt. Ja, kann er, hat die Erfahrung, wird noch durch Gespräche verifiziert. Und dann ist man in einer engeren Auswahl, um in diese Funktion zu kommen. Und genau das, denke ich, sollte man in der Funktion, in dem Fachkräftemangel, in der wir uns bewegen, eben halt mal verändern, weil es wird nicht so viele Fachkräfte geben, die genau diesen Weg gegangen sind, diese Erfahrung gemacht haben, die viele Vorteile hat, sondern man muss sich auch neu öffnen. Neu öffnen heißt eigentlich zu sagen, welche Erfahrung hat denn dieser Mensch gemacht? Und vielleicht hat er nicht genau diesen Weg, den ich gerade als ein Beispiel skizziert habe, ist er gegangen, sondern hat vielleicht auch seinen Weg gesucht, hat aber eben halt auch als Persönlichkeit ist gereift, vielleicht sogar viel reifer als im Vergleich zu anderen Personen. Und das kann natürlich, wenn man dahinter guckt, ein riesengroßer Lösungsbaustein sein, weil ich habe eingangs gesagt, es geht über die Motivation der Menschen, dass man Erfolge hat, dass man neue Ideen entwickelt, vielleicht auch Dinge erfindet und findet, die vorher gar nicht da lagen, sondern dass man einfach Menschen aus einer anderen Perspektive sieht. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass das ein unglaubliches Potenzial ist, indem man dann dem Fachkräftemangel auch begegnen kann.
Was hältst du denn von der Idee, Thomas, dass man eine Funktion auf den Mitarbeiter zuschneidet? Das heißt, die Aufgaben, die er tragen kann und nicht andersrum. Heute haben wir ein Jobprofil und sagen, Watsch, diese 100 Positionen muss er auf jeden Fall können, sonst kommt er überhaupt gar nicht bei uns die Türe herein. Also, dass man es genau umgekehrt sieht, ja, wäre das vielleicht ein Lösungsansatz?
Ich denke schon, weil ich habe in meinem Kapitel oder in dem Buchkapitel auch darüber geschrieben, und einige Beispiele genannt. Und ich habe in einer Entscheidung, die ich treffen musste für eine bestimmte Funktion, die Persönlichkeit in den Vordergrund gestellt. Das heißt, ich habe dieser Person zugehört und sie war so ehrlich und so direkt, die hat gleich gesagt, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich hier sitze, weil das, was gesucht wird, kann ich gar nicht. Und das hat bei mir im Grunde genommen was ausgelöst, indem ich dann eigentlich eher den Menschen kennenlernen wollte und habe gesehen, welche Motivation und welcher Antrieb dahinter war. Und ich habe mich nachher für diese Person entschieden. Und am Ende des Tages war das so bereichernd für nicht nur für meinen Bereich, für mich, sondern für die gesamte Unternehmung, weil da waren Skills und Fähigkeiten, die ich nie abgefragt und gesucht hätte, waren mit dieser Person verbunden, sodass ich in den nächsten Jahren gewisse Dinge ganz einfach machen konnte, weil die mit diesem Menschen, mit dieser Erfahrung verbunden waren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wenn man solche Erfahrungen macht, unglaublich hilfreich, dass man wertfrei beziehungsweise positiv an diese Dinge herangeht und sich auch damit beschäftigt, was heißt ein Quereinsteiger überhaupt? Wie ist diese Begrifflichkeit entstanden? Und wenn man sich erstmal frei macht und wirklich darauf sich fokussiert, was man eigentlich sucht, hat man da die Möglichkeiten, ganz, ganz viele Dinge zu finden, um eben halt auch die bestmögliche Lösung dann oder die bestmögliche Entscheidung in der Situation zu treffen.
Ja, wir müssen ja auch irgendwo differenzieren. Als Führungskraft musst du führen, musst Menschen führen. Und da brauchst du ja nicht diese hundertprozentige Fachexpertise, beziehungsweise das kann man sich auch noch irgendwo beibringen, ja, oder beibringen lassen über Seminare, Coaching und so weiter und so fort. Und natürlich als Fachkraft gibt es aber trotzdem diese Erfahrung, die man hat. Das heißt, man kommt ja nicht direkt von der Schule, sondern hat ja irgendwo einen Weg gegangen. Das kann ja ebenfalls auch bereichernd sein, aus einer anderen Branche Ideen mitzubringen in den Job. Und deshalb kann ich nur sagen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe Entscheider, schaut doch auch noch mal auf die Quereinsteiger. Aber Quereinsteiger, ist es denn das richtige Wort, Thomas? Was meinst du? Wie müsste es heißen? Soll es so beibehalten werden?
Das möchte ich nicht verraten. Dazu muss man dann und darf man das Buch lesen. Da ist
Okay, ja.
was so genannt. Da muss jetzt der Spannungsbogen herhalten. Ich denke aber, wenn man darüber nachdenkt, grundsätzlich mit Begrifflichkeiten und gerade jetzt bei dem Quereinsteigerbegriff, kann man sich mit beschäftigen. Ich persönlich glaube tendenziell, so gefühlt, zumindest bei mir ist es so und auch aus dem Abgleich, ist er eher nicht unbedingt sehr positiv behaftet, direkt im ersten Moment. Und wenn man sich damit beschäftigt, kann man ihn vielleicht auch positiv aufladen und kann daraus vielleicht auch eine Marke machen und wirklich mit vollem Selbstbewusstsein sagen, ich bin ein Quereinsteiger. Ich hatte denn nämlich zufälligerweise vor dem Podcast ein ganz angenehmes Gespräch mit einem Unternehmer. Und das fing ganz interessant an, weil er sagte, mein Vater, von dem ich das Unternehmen übernommen habe, in der zweiten Generation sehr erfolgreich, war ein Quereinsteiger und hat mir dann diese Geschichte erzählt. Und alleine, dass er sagte, er war ein Quereinsteiger, haben wir, glaube ich, ein 2-Stunden-Gespräch geführt, wo wir uns vorher nicht kannten. Und es ging dann auch über Generationswechsel, über das Thema, wie schaffe ich es erfolgreich, Unternehmen von einem Familiengeneration auf die nächste zu übertragen. Und von daher ist es durchaus möglich, und das war ja deine Frage, die Begrifflichkeit positiv zu besetzen. Das ist auch ein bisschen so ein kleiner Beitrag von meiner Seite auch, sich damit zu beschäftigen. Möglicherweise kann der Begriff so bleiben. Ich bin mal gespannt, was sich da so an Bewegungen erzeugt. Aber es kann auch durchaus sein, dass statt eines neuen Begriffs dieser Begriff positiver ausgeladen wird.
Ja, also man kann im Grunde kann man ja sagen, wir haben erstmal eine Strategie, wir haben eine Vision dazu. Mit der Kommunikation können wir die Quereinsteiger auf jeden Fall in Unternehmen vorantreiben, ja, dass die auf jeden Fall besser platziert werden. Und ich denke mal, der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt mit unserem Buch. Und hier haben Platz genommen gerade Dr. Nicole Herrmann, Berthold Raschkowski und Thomas Loog mit kleinen Appetizern aus dem Buch. Und es lohnt sich wirklich, auch wenn ich mitgeschrieben habe, es lohnt sich wirklich. Ich danke erstmal euch für diesen Erfahrungsaustausch, für diese vielen Informationen. Aber im Buch gibt es noch mehr. Und es steht jetzt im Endeffekt kurz vor dem Druck. Es werden wohl circa 300 Seiten sein, das verspreche ich auch schon. Und jede Seite ist, glaube ich, das Lesen wert. Herzlichen Dank, liebe Nicole, lieber Berthold, lieber Thomas. Alles Gute bis dahin und ciao.
Vielen Tschüss. Dank. Bis dann.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.